Willkommen zum Realitätsabgleich, dem Laber-Podcast mit Tobi Bayer.
Und Holger Klein.
Hallo.
Moin.
Moin.
Nichts zu erzählen.
Ich habe überhaupt gar nichts erlebt.
Nee, sag mal, wann ist denn eigentlich Odonien?
Odonien ist am 1. September in Odonien.
Aber das ist ja ein Montag.
Das ist ein Montag, Tobias, denn Odonien ist immer an einem Montag. Hm. Wer jetzt zufällig hier reingeschaltet, was ich mir nicht vorstellen kann, dass jemand sich das zufällig anhört. Oh, das höre ich mir mal an, das klingt schlau. Um da komplett enttäuscht zu werden. Odonien ist ein Hörertreffen, das wir einmal im Jahr machen. Und zwar im Odonien in Köln. Am 1.9., Tobi, das ist ein Montag. Ansonsten habe ich aber tatsächlich irgendwie nichts erlebt, nichts gemacht. Ja gut, ne, einkaufen beim Arzt gewesen, solche Sachen halt. Aber also ich pfeife so sehr auf dem letzten Loch, ich kann nicht mehr.
Dann lass mich doch erstmal meine Termine
urlaubsreif. Bewerben. Unglaublich.
24. Mai, das ist schon diesen Monat, also wir nehmen jetzt gerade am 6. Mai auf, wird ja auch immer relativ zeitnah.
Ja, spätestens morgen sollte das ja hier. Morgen.
Damit das mit dem Wetter auch wirklich komplett irrelevant ist für alle.
Also Buchholz reunited am 24. Mai.
Genau,
in da Buchholz. Spiele ich
mit Remedy und Vermilion, nicht in Buchholz, sondern in Hamburg in der Landgangbrauerei, aber es gibt einen Shuttlebus aus Buchholz.
Ah, genau, das war's, das war ganz cool.
Und ja, das wird ganz großartig. Würde mich freuen, da sehr viele Leute zu sehen. Und am 19.06., glaube ich zumindest, dass ich das schaffe, werde ich im Hafenbahnhof in Hamburg sein, denn da spielt Bolzenhoekster.
Oh, Bolzenhoekster, direkt mal aufschreiben hier. Bolzenhoekster, wann?
Am 19.06.
Am 19.
im Hafenbahnhof. Das ist auch noch direkt neben der Firma sozusagen. Kann ich einfach nach, was ist denn das eigentlich für ein Tag? 19.06. Habe ich noch gar nicht geguckt.
Direkt mal aufgeschrieben hier, also Bolzenhoekster, weil wenn nicht, müsste ich ja fast nach Hamburg fahren.
Das ist ein Donnerstag, fahren, ja super, einfach direkt nach der Arbeit.
Ja. Ja. Das ist doch gut, schön ein Absacker
und ja.
Bolzenhoekster, sehr gut.
Das wird großartig. So, und ich habe noch eine Überraschung für dich, und zwar haben die sich so doll gefreut, dass wir über die im Podcast berichtet haben. Die Hörerzahlen haben sich verdreifacht.
Ach, nee, geil.
Oder verdoppelt. Also es waren vorher 50, jetzt sind es 100.
Ja, aber ist doch, ne? Ich meine,
ja. Also. Ich finde das sehr gut. Schaltet alle rein bei Bolzenhoekster. Dann haben sie gesagt, hier Tobi und einer unserer Hörer.
Moment, schaltet rein bei Bolzenhoekster? Machen die auch Podcasts?
Nein.
Also hört euch die Musik an.
Hört euch die Musik
an. Ja, okay, alles klar.
Schaltet bei Spotify rein.
Soll ich eigentlich auch so dicht ans Mikrofon gehen wie du?
Das wird dir auf Phonic sowieso wieder kaputt machen.
Na, dann nicht.
Bin ich zu dicht dran? Soll ich weiter weg?
Nee, alles gut.
Nee, das Kabel von meinem Kopfhörer ist nicht lang. Super. So, und dann habe ich ja am Einschlafen-Podcast auch nochmal über Bolzenhoekster, also ich habe über Hoekster berichtet und habe ich auch wieder Bolzenhoekster erwähnt. Ja. Und dann wurden sie dann angesprochen von Freunden, ey, ihr wurdet in dem Einschlafen-Podcast
geil. Über. Haben wir doch noch ein bisschen Impact hier mit unserem Scheiß.
Ja, das ist super. Dann hatte ich halt gerade nochmal wieder reingehört bei Spotify und die haben einen Song, der heißt Schönes Regal. Und der ist tatsächlich ziemlich cool, der hat mir echt Spaß gemacht. Und dann hatte ich den als Ohrwurm. Dann habe ich, einer unserer Hörer oder Hörerinnen hat rausgefunden, die sind auch auf Mastodon und haben sie dort dann erwähnt.
Ja.
Seitdem bin ich dann über Mastodon mit denen verbunden. Und
ich natürlich auch, weil Bolzenhoekster.
Ja, natürlich. Und dann habe ich dort geschrieben, ich habe meinen ersten Bolzenhoekster Ohrwurm, schönes Regal. Und 10 Minuten später kommt die Antwort, ja, und hier ist passend dazu, dass unser erstes neues Video und haben einen YouTube-Kanal mit noch 0, also wirklich ganz frisch, also wirklich 10 Minuten alter YouTube-Kanal mit genau einem Video, nämlich schönes Regal. Das war irgendwie so, haben wir das geskriptet? Wurde ich nicht informiert, dass ich, was? Das war ein ganz komischer Zufall, dass sie genau von meinem ersten Bolzenhoekster Ohrwurm dann auch gleich ein passendes Video hatten. Sehr, sehr lustig.
Ich finde, naja, Bolzenhoekster sollte uns die Titelmusik schreiben und einsingen und schicken.
Das wäre ganz großartig, ja? Allerdings müssten wir uns dann Gießkannen auf den Kopf setzen.
Ja, ist auch.
Naja, zumindest haben die sich so gefreut, dass ich sie erwähnt hatte, dass sie uns Platten geschenkt haben.
Och?
Signierte Bolzenhoekster LPs.
Du hast signierte Bolzenhoekster LPs?
Ja, du und ich.
Geil.
Wieder eine. Sehr geil.
Warum habe ich eigentlich keine? Warum kriege ich sowas nicht geschenkt?
Kriegst du doch auch eine.
Achso, ich kriege auch eine. Du hast zwei.
Ich habe zwei bekommen.
Ah, zwei.
Eine für dich, eine für
mich. Geile Bolzenhoekster. Da muss ich meinen Plattenspieler endlich mal wieder aufbauen hier.
Ja.
Ja. Ja. Jedenfalls bin ich dermaßen urlaubsreich. Also wir fahren Samstag in Urlaub.
Sehr gut.
Und
Dänemark?
Nee, Ritt nach Süden. Wir würden gerne nach Elba. Mal gucken, ob wir es schaffen. Wir steigen in den Bus und fahren nach Süden. So. Mhm. Und jetzt das, dadurch, dass das näher rückt, das ist ja immer so, ne? Dann bin ich umso urlaubsreifer. Also ich weiß, es ist echt furchtbar. Ich kriege überhaupt nichts mehr geregelt. Ich bin nicht in der Lage, irgendwie vernünftig Sendungen aufzuzeichnen. Ich verschneide mich die ganze Zeit beim Produzieren. Ich bin sowas von durch, das gibt es gar nicht. Also so durch war ich echt lange nicht, muss ich wirklich mal sagen. Also das auch so mit der Aussicht darauf, dass ich einfach mal 2 Wochen lang nichts anderes machen muss, außer gelegentlich mal Auto fahren. Da freue ich mich drauf. Und auch ein Urlaub, bei dem ich einfach mal das Telefon liegen lassen kann, weißt du? Hm. Weil die letzten Jahre war es halt immer so, dass ich immer das Telefon am Mann hatte, weil ne, ständig der Pflegedienst angerufen hat oder der Arzt oder der Nachbar oder.
Ja, das stimmt. Ach,
ja, naja, jedenfalls fahre ich in Urlaub und habe nichts erlebt. Aber auch, ich habe mich gegen Dingsbums irgendwelche Kocken impfen lassen. Und hab dabei
gegen Kocken.
Pneumostrepto, keine Ahnung. Ich weiß nicht, müsste ich jetzt nachgucken. Und hab dabei war ich auch derart angespannt, ja, dass mir hinterher der Arm geschwollen ist. Das ist mir auch noch nie passiert. Also, dass du dann so abends im Bett liegst und denkst, au, okay, aber das war geschwollen. Ja, naja.
Ja, ich lag auch die letzten Nächte häufig abends im Bett und hab au gesagt.
Bist du geschwollen?
Wegen Muskelkater. Ich hab dir einen Link geschickt. Und dich auch auf Mastodon noch erwähnt. Das sieht gar nicht so nach viel Arbeit aus, aber ich habe mehrere Tage irgendwie.
Das sieht vor allen Dingen sieht das so aus, als würde der nächste Sturm das Ding mitnehmen.
Genau.
Also Tobi hat in seinen Garten ein Solarpanel senkrecht gestellt auf ein Ständerwerk. So, Foto
genau,
in
der Show. Der Jan Giesmann ist das, glaube ich, Jan Switchhead, hat auf Pixelfed schon kommentiert, Hobbystatiker in 3-2-1. Ja, also ich habe ein bisschen was gelernt darüber, wie man das eigentlich machen wollen würde. Dieses Aufrecht, also es geht um eine Stecker-Solaranlage. Ich hatte ja schon davon berichtet.
Ja.
Und das deutsche Gesetz will es so, dass wenn man nicht Kleinunternehmer wird und eine Einspeisevergütung von 8 Cent oder 0, weiß ich nicht, pro Kilowattstunde bekommt, sondern einfach nur Stecker rein und los geht's, dann darf man maximal 2 Kilowatt Peak installieren. Mhm. Das sind 4 Paneele, jeweils knapp 500. Ne? Also mehr Paneele darf ich einfach nicht installieren. Und dann habe ich mir gedacht, ist ja blöd, die aufs Dach zu legen, weil die sind ja bifazial, wenn man die ohne Rückwand kauft.
Bifazial? Ach so, ja.
Ja. Solarmodule sind funktionieren ja, immer von beiden Seiten, es sei denn, man macht eine lichtdichte Rückwand. Dann funktioniert es halt nicht von beiden Seiten. So hat man das früher gemacht, warum auch immer, weil die halt immer nur auf Dächern lagen und nach Süden ausgerichtet worden sind.
Ach so, du hast das Ding senkrecht hingestellt, damit die Sonne sozusagen durchscheinen kann, während sie drüber wandert.
Nein, ich habe sie senkrecht hingestellt in Nord-Süd-Ausrichtung. Also das erste Bild, was du da siehst in dem Post, das sind 3 Bilder, ist halt am Nachmittag entstanden. Da siehst du den Schatten von den Solarpanelen nach rechts fallen, also in den Garten rein. Auf dem ersten, auf dem zweiten Bild siehst du das Ding im Morgengrauen, also das ist 6.30 Uhr tatsächlich entstanden. Da ist gerade die Sonne irgendwie über die Häuser rüber bei den Nachbarn und da hatte ich halt schon irgendwie 200 Watt um 6.30 Uhr morgens, um 8 waren es dann irgendwie schon irgendwie 500 Watt.
Also ich weiß, und daneben ist ja direkt deine Sauna, kannst du damit beheizen dann?
Die kann ich damit dann beheizen und das dritte Bild ist mittags entstanden, um 12 glaube ich. Und da
senkrechte Sonne.
Scheint dann die Sonne senkrecht auf die Paneele. Das ist natürlich ungünstig. Die Leute sagen, wieso das denn? Genau zur Mittagszeit erntet man doch am meisten Strom, weil Solarpaneele sind ja nach Süden ausgerichtet. Nein, das hier nicht. Das ist senkrecht in Ost-West-Richtung sozusagen.
Ja.
Und mittags ist leider wirklich eine kleine Delle. Da kommen immer noch 200 Watt in genau diesem Zustand, den ich da gepostet habe, also kurz nach Südausrichtung sozusagen. Aber dafür habe ich halt von morgens früh bis abends spät Strom.
Also im Durchschnitt mehr Strom über den Tag.
In der Summe mehr Strom über den Tag und eben nicht nur von, die Sonne ist über die Ostlinie und über die Westlinie. So, ne?
Also warum hast du, wenn du da sowieso schon baust, warum hast du dir nicht irgendwie so ein, wie nennt man denn das? Weißt du, so bei Teleskopen gibt's das doch, dass du sagst, da der Stern und dann dreht er sich automatisch immer mit der
Mitführung,
das, genau.
Ja, das macht das Ganze halt, also diese Solarpaneele sind erstaunlich schwer.
Mhm.
Die wiegen echt eine ganze Menge.
Okay.
Und das macht das Ganze halt fragiler. Es gibt ja in Freiburg ein ganz berühmtes rundes Haus, was Solarpaneele auf der einen Seite und das sich dann mitdreht. Also das ganze Haus dreht sich mit. Steht in der Nachbarschaft von meinem Bruder, der da wohnt. Das ist ziemlich beeindruckend. Aber ja, klar, so könnte man die 2 Kilowatt Peak, die man maximal verbauen darf, nochmal weiter optimieren. Aber wenn man nichts Bewegliches haben will und bewegliche Sachen windfest zu machen, ist ja nochmal schwieriger. Ja, so. Was ich falsch gemacht habe, war, dass ich zuerst gedacht habe, als ich dann die Konstruktion bestellt habe beim Schmied, also die Füße, die du dort siehst auf den Bildern, die sind hier vom Schmied aus Bötersheim. Von Jan kann ich auch gerne Kontakt aufherstellen, wenn jemand Interesse hat. Aber eigentlich kann man irgendwo hingehen und sich Stahlrohr kaufen. Zuerst dachte ich noch, ach, ich brauche keine Fundamente. Ich mache einfach breite Füße und Erdanker. Irgendwie so 1 Meter tief mit einem 10er Erdanker irgendwie oder 15er Erdanker irgendwie rein. So, und dann habe ich aber Muffensausen gekriegt und gedacht, ich mache doch Fundamente. Und dann habe ich irgendwie so hemdsärmlich Fundamente gebaut, noch mit Waschbetonplatten in der Mitte, weil es ja auch Beton und dann.
Du hast sie nicht gegossen, die Fundamente.
Ich habe eine Waschbetonplatte reingestellt, damit man dann besser austarieren kann, die Höhe. Und dann habe ich links, rechts von den Waschbetonplatten halt mit Beton aufgefüllt, sozusagen. Aber nicht hoch genug und nicht gut genug und beim Reinbohren in die Waschbetonplatten sind die dann kaputt. Also das war dumm. Liebe Kinder,
macht das
so nicht zu Hause. Genau, Bruchbude. Und wenn man Fundamente gießt, dann braucht man auch nicht 6 für so eine Anlage, sondern 3. Ne, dann nimmst du halt einfach die Mittelstangen einen Meter länger und betonierst sie einen Meter tief ein. So, dann braucht man hat man auch weniger Platzverschwendung im Garten. Ne? So haben wir zwar jetzt ein schönes neues großes Blumenbeet. Was auch sinnvoll ist, weil wie viel Rasen braucht man bitte irgendwie? Naja. Und das habe ich jetzt gelernt. Ohne Einbetonieren habe ich mich halt doch nicht getraut. Und dann hätte ich es auch anders bestellen können. Wäre es auch ein bisschen günstiger gewesen, die ganze Unterkonstruktion sozusagen. Aber ja, also wenn man mal googelt nach aufrecht Solarpaneele, dann findet man durchaus so Zaunhalterungsgeschichten. Die sind aber alle so, dass die auch an Südzäune ausgerichtet sind und dann eben oder an der Mauer oder so. Und das halte ich für Quatsch. Also gerade wenn man nur Steckersolar machen will, also 2 Kilowatt Peak maximal, kannst du halt 4 Paneele, würde ich hier auf jeden Fall so ausrichten. Und ich überlege schon eigentlich.
Ja, du hast ein Haus und einen Garten. Ne?
Also genau. Wenn du keinen Garten hast, kannst du das nicht machen. Wenn du kein Haus hast, ist es schwieriger, das zu machen. Man muss den Vermieter überreden und so. Aber für alle, die einen Garten haben, die irgendwie die Möglichkeit haben, so in Nord-Süd-Ausrichtung so ein Zaun, der dann ja auch gleichzeitig noch, ich meine, da ist eine Sauna, ne? Da komme ich nackt raus, ist ein bisschen Sichtschutz ja auch nicht
ganz. Warum? Okay. Ich frage mich die ganze Zeit, diese Sauna, das ist so ein Tonnengebäude, also so eine Fasssauna. Fasssauna. Warum hast du nicht flexible Solarzellen über das Dach dieser Sauna gelegt? Müsste da nicht noch mehr Licht kommen eigentlich?
Weiß die Sauna nicht, das so wirft keinen Schatten auf die Paneele, die steht dann nördlich.
Nee, ich meine nur, aber hättest du nicht einfach, also wäre es nicht einfacher gewesen, flexible Module über das Dach zu legen? Also praktisch die Sauna neu zu decken damit?
Ach, flexibel im Sinne von gebogen.
Ja, quasi. Genau.
Ah. Ja. Weiß ich nicht.
Jetzt, wo du es sagst.
Ja. Hätte ich auch machen können. Also einfach draufkleben sozusagen.
Ja, genau.
Aber dann hätte ich ja wieder nur von einer Seite. Also okay. Dann ist halt wirklich wieder nur mittags.
Wieso? Ja. Strom. Ich bin verkehrt rum. Die steht ja rechtwinklig dazu. Ja, genau. Wenn sie die Sauna halt versetzen müssen.
Ja, das stimmt. Also ich habe einen Nachbarn, habe ich glaube ich auch schon öfter mal erwähnt, David, mein Saufnachbar. Mhm. Der hat sein Haus extra so gebaut, also ein Satteldachhaus, wo der First dann in Nord-Süd-Richtung ist. Und der hat halt quasi 2 Solaranlagen, also der hat eine große, ne? Da ist das Dach voll. Und der hat das bewusst so gemacht, weil er dann eben vormittags die Ostseite nutzt und mittags beide und abends dann immer noch die Westseite. Das ist für den Solarertrag insgesamt, glaube ich, ganz gut. Man kann natürlich ein großes Süddach bauen, wenn man ein Haus baut, aber prinzipiell ist das ganz sinnvoll, weil ja auch der Verbrauch entsprechend ist. Also wenn man mal auf die Börsenstrompreise schaut, dann sieht man, dass das Strom mittags und nachts günstiger ist als morgens und abends.
Mhm.
Weil morgens und abends der Verbrauch insgesamt höher ist. So, weil morgens schmeißen die Leute einen Toaster an und einen Wasserkocher. Unser Wasserkocher zieht 3000 Watt, habe ich heute noch mal geguckt. Oh Gott. Und abends wird halt gekocht und Waschmaschine angeworfen, was auch immer. So. Und wir sind tatsächlich noch eine Familie, die auch gerne mittags kocht, aber es scheint irgendwie seltener zu werden, sodass mittags der Strom, da ist einfach mehr Strom da. Ja. So, und deswegen, wenn man, man muss halt immer schauen. Ich wurde jetzt auch viel gefragt, so, was hast du denn gekauft, was soll ich denn kaufen? Es hängt erstens davon ab, was du stellen kannst. Hast du eine Wohnung, hast du ein Haus, hast du einen Garten? Was passt überhaupt? Und dann, was will man denn eigentlich? Ne? Und wenn man so ein Verbrauchsprofil hat, dass man vor allem morgens und abends Strom verbraucht, weil man mittags eh auf Arbeit ist oder so, dann würde ich immer empfehlen, einfach alle vier Paneele genauso in Nord-Süd-Richtung in den Garten stellen. Und da dann entweder ein Wechselrichter einfach dran, weißt du, dann bist du auch irgendwie in Summe bei 500 Euro Investitionen oder
so. Okay, das
stimmt. Also plus Ständer, da gut, kostet auch nochmal
was. Aber du könntest ja auch einfach einen großen Speicher hinbauen, also.
Ja, genau. Ne? Speicher habe ich ja auch. Also diese beiden, die du da bei der Sauna stehen siehst, da hängt ja 3,6 Kilowatt Speicher dran.
Ja, dann kannst du eine Stunde einen Wasserkocher laufen lassen.
Ja. Wenn man eine Stunde den Wasserkocher, ich weiß nicht.
Und was hat dich der Spaß jetzt gekostet? Also abgesehen von 500 für das.
Ja, also die Paneele kosten einen Fuffi oder 55 Euro im Angebot. Gibt's da immer mal was irgendwie gut genug ist. Die beiden Paneele, die du auf dem ersten Bild siehst, die hinten auf dem Dach. Also ich habe extra das Foto so gemacht, dass unser Haus mit drauf ist.
Ja.
Ganz oben sind die vier großen
Solarkollektoren
für Thermie. Genau, das ist für Warmwasser. Und auf dem Vordach rechts, direkt unter der Satellitenschüssel, da siehst du die anderen beiden Paneele
liegen. Ah, das ist auch Solar. Okay, verstehe.
Das sind die gleichen Dinger, die da auch im Garten stehen. Davon halt vier Stück, also 220 Euro. Dann der Heumals 800T, keine Ahnung was, ohne WLAN bitte. Wechselrichter, der auf dem Dach mit drauf ist, kostet 140. Was richtig teuer ist, ist halt dieses Anker-Speichersystem, das kostet einen Tausender.
Ja, okay.
So, und dann habe ich noch eine Batterie für diesen Anker. Deswegen habe ich dieses neuere Ankermodell genommen. Da kann man einfach eine Batterie drunter stapeln. Deswegen habe ich 3,6 Kilowattstunden. Ach so, einen
zusätzlichen Akku sozusagen.
Ja. Genau, dieses Ankersystem hat eigentlich 1600. 1800, ich weiß gar nicht mehr. Irgendwie was. Ich glaube, ich habe, ist ja auch egal. Irgendwie habe ich halt eine Zusatzbatterie gekauft. Die hat auch nochmal 500 gekostet. Und dann hast du halt ein paar Kabelchen. Ne? Anschlusskabel, bei dem Anker sind zwar welche dabei, die waren
jetzt aber nicht lang genug. Das teuerste gewesen sein, der Aufwand mit dem Fundament und dem Ständerwerk.
Ja, genau, das Ständerwerk ist bei mir halt ein bisschen teurer, weil ich diese breiten Füße hier habe bauen lassen. Das ist halt auch Maßanfertigung und Einzelanfertigung sozusagen. Wenn du einfach so eine Stange genommen hättest. Ich meine, der hat mir da auch die Laschen dran geschweißt, wo ich die Paneele dran rangeschraubt habe. Ne? Ja. Das ist halt ganz praktisch gewesen zum Aufstellen, dass ich einfach mit vier Schräubchen das Panel da direkt reinschrauben konnte und nicht mit irgendwelchen Klemmen arbeiten musste oder so. Und ja, Arbeitsaufwand, also der Zement für die Füße, der kostet irgendwie nichts, weiß ich nicht, 300 Kilo
ja, aber Zement habe ich verbaut.
Zwei Tage, das ist das Teuerste.
Ja.
Aber ich musste auch die Grasnarbe wegschnitzen und so, das ist halt auch mal blöd. So. Der Acker. Die Schnur vom Rasen,
wie lange braucht das fertigen? Jetzt, bis dein 3600 Watt Speicher, 3,6 Kilowattstunden, du weißt schon, wie lange braucht das jetzt, bis dein Speicher voll ist?
Das hängt halt von der Sonne ab. Also wenn volle Sonne ist, dann.
Naja, es regnet ja nicht mehr. Also von daher.
Naja, aber wie du auf den Fotos siehst, gibt's ab und zu noch Wolken. Und wenn die vor der Sonne sind, dann gibt's halt weniger Strom. Heute war der Speicher um 3:30 oder 4 voll.
Okay.
Aber das liegt auch daran, dass halt heute Vormittag relativ bewölkt war.
Achso, sonst wäre er früher voll gewesen.
Bei voller Sonne wäre der mittags voll. Genau. Habe ich eigentlich gar nicht so viel. Ist eigentlich egal. Eigentlich reicht es, wenn der um 5 oder um 6 voll ist, weil bis dahin bekomme ich Strom vom Dach. Ja. Erst wenn der Strom vom Dach weg ist, also beziehungsweise ich muss ja den Strom vom Dach ausschalten, wenn der Akku voll ist. Ne, weil sonst habe ich mehr als 800 Watt Leistung und das darf ich ja nicht.
Das merken ich die das überhaupt, wenn du mehr als 800 Watt Leistung einspeist?
Weiß ich nicht. Aber ich halte mich natürlich an Gesetze.
Natürlich.
Ich möchte einfach nicht verklagt werden.
Nein.
Und deswegen halte ich mich da an die Gesetze.
gratuliere, ich neide weiterhin, aber ich habe keine Chance.
Ach, echt, als ich heute Morgen aufgewacht bin, um 6:30, um 6 bin ich aufgewacht, habe dann geduscht und gucke irgendwie raus und sehe, oh, die Sonne scheint, ich guck mal, oh, 200 Watt schon. Ich hab mich einfach so gefreut, das war wirklich so cool, dass diese Idee dann eben schon bevor die Südseite beschienen wird, da schon Strom ernten zu können.
Na, was ich halt auch total faszinierend finde eigentlich, ist, wenn du es schaffst, in einem halben Tag bei gutem Wetter 3 Kilowattstunden Akku voll zu machen.
Ja, und der liefert jetzt die ganze Nacht über.
Genau.
Liefert der mir irgendwie 200 Watt oder so. Genau. Oder 250, und das ist so.
Weil mehr brauchst du eh nicht. Kühlschrank und das kleine Lämpchen im Flur oder sowas, ne?
Ja, Lampen verbrauchen ja gar nichts mehr, dank LED.
Stimmt.
Genau, Kühlschrank,
Gefrierschrank. Was ich halt super interessant finde, ist,
Lüftung. Oder,
ist einen wesentlich größeren Speicher zu haben, sodass du im Grunde dein gesamtes Haus auch tatsächlich mal den Wasserkocher einfach laufen lassen kannst und die Waschmaschine und so und das alles aus dem Speicher, der sich dann hintenrum wieder füllt, so ein bisschen so nach so einem Wasserturmprinzip, weißt du?
Ja, ich glaube aber, dass dann bräuchtest du ja einen Wechselrichter, der irgendwie 10 Kilowatt, also unsere Kochplatte, wir haben ja so ein großes Ceran-Kochfeld mit 6 Feldern, das zieht in der Spitze 11 Kilowatt.
Oh, das ist ja wie ein Durchlauf,
wo 11 Kilowatt rauskommt. Ja, also das ist halt, das sind Spitzen, die laufen natürlich gar nicht so oft am Tag. Und das abfangen zu wollen mit so einem Riesenwechselrichter, boah.
Meinst du ja, Riesen im Sinne von Preis oder Umfang?
Preis und das, Leistung. Also
ist das denn ein großes Gerät, das irgendwo stört? Oder?
Die Geräte sind auch groß, aber im Kellerersatzraum oder so oder im Hauswirtschaftsraum wäre schon genügend Platz, aber die kosten halt auch richtig viel Geld. So, und wenn du so richtig Autarkie leben willst, dann willst du ja auch was haben, was einen eigenen Takt gibt, dass die Phase dann richtig ist. Nee, wie ist denn das?
Ich habe keine Ahnung.
Die Frequenz? Irgendwas muss der ja wissen, wenn du wirklich dann das ganze Haus dran betreiben willst. So, die Dinger sind halt nicht ganz billig, so. Dieser Anker-Akku, den ich da habe, der hat immerhin eine Steckdose, wo 1000 Watt rauskommen. So, aber das ist auch schon Luxus.
Ja, hast du mal einen Wasserkocher dran ausprobiert?
Der würde wahrscheinlich, weiß ich gar nicht, ob der funktionieren würde.
Keine Ahnung, was dann passiert.
Aber was funktioniert, ist die Gartenpumpe. Das heißt, wenn der Russe uns einen Stromausfall macht und das die Wasserleitung zerstört.
Dann wissen wir, dass wir nach Karkensdorf müssen, genau, um Wasser zu kriegen.
In Karkensdorf könnt ihr sogar duschen, weil ich ja im Garten auch eine Dusche habe mit der Brunnenpumpe.
Mit warmem Wasser auch?
Nee.
Also, weiß ich nicht, ob ich das einen guten Campingplatz finde, das weiß ich jetzt nicht.
Ja. Naja, aber ich habe das Wasser sogar mal prüfen lassen, ob man es trinken kann. Es ist irgendwie bedenkenlos.
Gute Trinkwasserqualität. Gut zu wissen. Ja, das ist gut zu wissen. Dann brauchen wir kein Wasser zu preppen, sondern müssen nur irgendwo 150 Liter Benzin haben, um das Auto zu befüllen, mit dem wir dann zu dir fahren.
Ja, mein Autoladen, die Wallbox zieht halt auch 11 Kilowatt. Und das mit Solarstrom, ich kann das halt unterstützen mit Solarstrom. Ist ja auch schön, wenn das 800 Watt weniger sind, die ich da bezahle. Ich habe auch schon mal die Ladeleistung reduziert von der Wallbox, damit ich halt anteilig mehr eigenen Solarstrom verwende. Aber dann dauert es halt einfach richtig lange. So, wenn man es nicht eilig hat, wenn man gar nicht los will oder wenn man den ganzen Tag zu Hause ist, weil Homeoffice und man nicht los muss, dann kann man das mal machen. Aber
also mir fällt gerade wieder ein, du hast da ja einen riesigen Speicher, aber das gibt's in Deutschland immer noch nicht, ne? Dass das Auto das Haus versorgt?
Bidirektional, doch, das gibt es. Genau, bidirektionales Laden für Autos gibt es theoretisch, habe ich aber in der Praxis noch nicht gesehen. Also es soll Wallboxen geben, die das können, es soll Autos geben, die das können. Theoretisch soll der ENIAC das mit einem Software-Update auch irgendwann mal können.
Weil dann, ich glaube, er kann es auch noch nicht. Also sowieso bei dir mit Tibber dann auch noch. Ja. Gott, bin ich neidisch. Hm. Wo kriege ich denn jetzt ein günstiges Haus mitten in Berlin her?
Ich hätte eins in Meckelfeld, aber es ist kein Haus, es ist ein Bauernhof.
Und es ist riesengroß und das ist ja dann auch wieder Mist. Ja. Ich hätte damals, als ich hier hingezogen bin, hätte ich mir eins von diesen Häusern kaufen sollen, von denen ich gedacht habe, das ist zu teuer. 285.000 sollten die kosten, hier bei mir gegenüber sozusagen, also bei mir in der Siedlung. Ja, ja. Für ein Reihenhaus, 285.000.
Hat es mir erzählt.
Und sanieren dann halt, aber egal, weil mittlerweile kosten die wahrscheinlich 1 Million, die Mistdinger. Naja, man hat es schwer.
Ja. Nee, also mehr habe ich auch nicht gemacht, das ganze Wochenende.
Das passiert selten, dass wir einander so wenig zu erzählen haben. Aber es ist tatsächlich bei mir ist irgendwie, ich bin auch ganz froh, dass ich außer das nötigste Arbeiten ist tatsächlich im Moment das Nötigste. Ich schaff's auch wirklich, also ich weiß nicht, ich bitte auch um Entschuldigung beim Publikum, dass ich hier vergleichsweise schludrig veröffentliche im Moment. Das wird die nächsten 3-4 Wochen auch noch passieren, fürchte ich. Ich genieße im Moment wirklich fast, also so jede Stunde, in der ich nichts tun muss und einfach nur in der Ecke sitzen und gucken kann. Also wirklich, manchmal sitze ich hier und denke, Alter, du sitzt jetzt seit einer halben Stunde hier und hast überhaupt gar nichts gemacht.
Ich bin,
bin ich hier am Rande einer Depression gerade? Passiert hier gerade irgendwas, was ich vielleicht gar nicht haben will?
Vielleicht bist du einfach erschöpft. Ich kam vorhin ins Wohnzimmer und da haben wir so einen Kratzbaum für die Katzen stehen. Mhm. Mit oben so einer Plattform und da saß der Kater drauf und guckte einfach die Wand an.
Ja, so. Genau.
Der hatte irgendwie nicht das Gesicht so zu.
Also wenn ich Raum regelmäßig von dir was zu essen bekomme, dann würde ich auch vorbeikommen und mich da hinsetzen. Dann kann der Kater auch mal.
Die Wand angucken.
Kann der ja auch mal weg.
Ja, vielleicht haben der Kater und du doch mehr gemeinsam, als man so denkt. Ja, was kann ich noch erzählen? Ich war beim Proktologen heute Morgen.
Oh, und? Wie war?
Nee, alles gut.
Prokto ist Arscharzt, ne?
Arscharzt, genau. Der Arscharzt hat geguckt, ob, ja.
Hast du Darmspiegelung gemacht?
Nee, das war doch im Januar schon.
Ja, hättest du ja ruhig nochmal machen können. Sicher ist sicher.
Er will mich erst in 5 Jahren, aber er will mich schon in 5 Jahren wiedersehen, hat er mir heute erklärt, weil eigentlich in 10 Jahren, aber dann ist da noch doch irgendwas, was er in 5 Jahren sich nochmal angucken will.
Okay, ja, ich muss auch nochmal hin, ich habe das auch verschludert letztes Jahr. Was heißt verschludert? Ich war halt einfach nicht da.
Also mich mal nicht besorgt. Er hat mir erklärt, was das für unterschiedliche Dinge sind da in meinem Arsch. Hm. Ich wollte es gar nicht so genau wissen eigentlich.
Stock.
Der ist da drin. Und danach habe ich mit einem Kumpel telefoniert, der hat mir dann von Kakteen erzählt und ich war noch so auf Arsch und irgendwie passte das irgendwie alles gar nicht zusammen. Also der sucht Kakteen und es gibt so Aufsteck. Ich habe es wieder vergessen.
Arschkakteen.
Ja, ich habe irgendwie, er wollte irgendwas Bestimmtes mit dem Kaktus machen und ich war halt noch bei Arsch.
Ja.
Du weißt, wie das Gespräch.
Gibt bestimmt noch Chirurgen, die sowas schon mal gesehen haben.
Ja, er suchte halt. Also falls jemand in Hamburg Kaktus-Spezialist ist, soll er sich mal bei mir melden, ich vermittle dann. Weil er sucht irgendwie so einen Spezialist. Es gibt so, die leben dann in Symbiose. Also kennst du diese Kakteen, die unten irgendwie...
Entschuldigung, ich werde das Bild nicht los, aber red ruhig weiter. Die leben
also sehen ja auch Symbiose. So ein bisschen aus wie ein Dildo. Also es gibt diese Kakteen, die haben unten dieses grüne Dingsbums mit so Stacheln dran und obendrauf ist etwas Rotes oder so oder Gelbes. Ja, also
und
nicht,
die leben
nicht
also grüner. Symbiotisch im allerwertesten
das und sehen tatsächlich Grünbäume manchmal so ein bisschen aus wie so ein Dildo. Und ja, genau, sowas sucht er. Ich weiß nicht, ob das obere Teil oder das untere Teil oder beides, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, warum, ehrlich gesagt. Das haben wir nicht weiter erhört.
Doch, Tobias, wir wissen ganz genau, warum.
Was er damit jetzt genau vorhat, ich möchte es vielleicht auch gar nicht wissen. Regierungsbildung. Friedrich Merz im zweiten Anlauf zum Bundeskanzler gewählt.
Ja, historisch einmaliges Ereignis, was ich heute wieder für Superlative gelesen habe. Meine Güte.
Ich war aber wirklich, also ich kam halt gerade vom Arscharzt zurück und habe dann kurz ein bisschen gearbeitet und dann fiel mir auf, es ist irgendwie kurz nach 10, heute ist ja irgendwas, ich schalte mal Phoenix ein. Und dann sah ich live Julia Klöckner das Ergebnis verkünden und ich hatte noch gar nicht gehört, was sie sagt. Hab erst die Bauchbinde, die unten durchlief, irgendwie gelesen, News-Ticker. Nach Kanzlerwahl, Merz erhält Ernennungsurkunde vom Bundespräsidenten. Und dann sagt sie das Ergebnis und er hat es halt nicht geschafft. Ich dachte so, irgendwas matcht hier gerade nicht.
So.
Da hatten sie halt die falsche Info schon in der Bauchbinde.
Das haben sie ja alle, auch die Newsletter der Zeitungen heute Morgen. Und das Fernsehprogramm, also der ist ja dann, hat er ja dann den ersten Wahlgang, wo ich auch mal denke, was ist eigentlich... Wahl ist doch eigentlich, wenn man eine Wahl hat, oder? Also so, willst du lieber den oder den und so. Das, irgendwie ist das ein bisschen komisches, Ritual, was die da auch machen.
Willst du ihn oder willst du nicht? Schon eine Wahl.
Ja, auf eine Art, ja. Aber dann, wenn es dann nicht geklappt hat, dann nochmal wählen. Ein bisschen so wie Heide Simonis damals, ne?
Ja, ich
heute den ganzen Tag dran denken, wir wählen jetzt so lange, bis die Frau Simonis im Amt ist.
Das ist irgendwie. Bei der hat es nicht geklappt. An die Jüngeren unter euch, Heide Simonis war Ministerpräsidentin in Schleswig-Holstein und wollte dann eine rot-grüne Regierung, glaube ich, war das, wiederbilden. Und das war halt irgendwie sehr, sehr knapp. Und die ist halt auch im vierten Wahlgang gescheitert. Mhm. Und im fünften Wahlgang haben sie sich dann überlegt, wir
vielleicht
machen doch lieber eine
anderen ranzulassen.
Große Koalition. Und dann ist der Carstensen, glaube ich, CDU, der erste CDU-Ministerpräsident von Schleswig-Holstein seit 200 Jahren geworden.
Peter Harry, genau. Ja. Bundeskanzlerwahl. Glückwünsche für Merz aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.
Ja.
Ich sage ja, komisches Ritual, was wir da haben.
Ne? Ja, genau deswegen hatte ich es auch eingeschaltet, weil also das, ich habe ja gar keine Nachricht erwartet. Ne? Und ich weiß auch gar nicht, ob das eine Nachricht ist, dass er irgendwie nicht gewählt worden war.
Na schon, ne? Weil das müssen ja Leute aus seiner eigenen Koalition gewesen sein. Und das ist zumindest interessant. Und ich finde es eigentlich auch ganz spaßig. Also fand ich es lustig. Ja, weil es gibt ja noch eine zweite Wahl und da kann man das ja alles dann wieder korrigieren. Dann gab es natürlich irgendwie diese ganzen, ja, aber wenn jetzt die AfD für Merz stimmt, dann ist ja ein Kanzler von Merz Gnaden und weil es anonym ist, wird niemand wissen, ob es die AfD war und nicht und lauter sagen.
Kanzler von AfD Gnaden. Ja, das war tatsächlich auch mein allererster Gedanke. Die AfD wird schon staatstragend irgendwie einbringen.
Also wie auch immer, also das ist halt auch so, ich fand das so dramatisch nicht. Ja, dass er beim ersten Mal durchgefallen ist, ja, sehr gut. Der hat auch richtig Schaden angerichtet in den letzten Monaten und Jahren. Dass der sein Maul aufgerissen und nicht geliefert hat. Und also, ne? Ich finde das gar nicht schlecht, dass der da irgendwie erstmal einen Dämpfer gekriegt hat. Und jetzt ist natürlich, irgendwer schrieb, die Demokratie sei beschädigt. Wo ich auch dachte, Kinder, habt ihr mal ein bisschen Kleingeld vielleicht? Also, nee, ey.
Nein, die Demokratie ist, glaube ich, nicht beschädigt, sondern eher gestärkt, auch wenn es ein bisschen albern ist. Also was waren denn das für 18 Hanseln, die sich da zusammengetan haben? Gerade auch noch gerade 18, ne? Dann wird gesagt, das sind Linke.
Die 18 Linken. Die 18 linken CDUler. SPD hat sowieso für ihn gestimmt. Die SPD fällt ja immer um. Aber ich weiß nicht, mich hat das heute doch einigermaßen amüsiert und es gab einige sehr, sehr gute Witze in den Socials. Muss man ja auch mal
an. Sag mal, welche denn? Also das
weiß ich nicht. Weiß ich nicht mehr, habe ich vergessen. Ich merke mir sowas nicht.
Witze sind ja auch nicht so wichtig.
Nee, das war heute Mittag schön. Irgendwann, da habe ich ein bisschen gefeixt und gut war. Also ja.
Schön, dass der Herr Merz jetzt Glückwünsche bekommen hat. Ich gratuliere auch persönlich von Herzen. Doch.
Ich nicht. Ich hätte das auch, also ich hätte sogar das Risiko, ich wäre das Risiko eingegangen, dass Merz auch beim zweiten Mal durchfällt und vielleicht dann sogar beim dritten Mal oder dass beim dritten Mal dann jemand anders antritt oder irgendwas anderes passiert.
Ja, du, ich hätte den auch nicht gewählt. Ich bin auch nicht in der SPD und nicht in der CDU und schon gar nicht im Bundestag.
Ja, aber dann musst du ihm doch auch nicht gratulieren, oder?
Muss ich nicht, nee, aber kann ich doch.
Weil du ein höflicher Mensch bist.
Ja, weil ich
einfach nett bin. Weil du konservativ bist und Anstand hast, was die sich konservativ nennen, meistens nicht haben.
Habe ich Anstand?
Nein.
Was ist Anstand?
Ja.
Konservativ bin ich bestimmt irgendwie. Also so wertkonservativ oder sowas.
Wertkonservativ? Was ist denn das Gegenteil von wertkonservativ? Unwertkonservativ?
Wenn dir Werte egal sind, dann bist du nicht wertkonservativ.
Dann bist du vor allen Dingen nicht konservativ.
Wenn dir Werte egal sind?
Ja.
Ja, stimmt.
Vielleicht bin ich einfach. Es ist das Tragische am Konservatismus oder Konservativismus, wo ich auch immer nicht so hundertprozentig weiß, wie man es nennt.
Konzertismus.
Die wissen ja selber nicht, was sie sind.
Was sie eigentlich
ja darum, haben. Darum kann dann ja auch nur so ein Wolfram Weimer Kulturstaatssekretär werden oder Kulturstaatsminister heißt es da. Ne? Hast du das gelesen, was der Typ für einen dünnen Pfiff schreibt? Das ist so, wer war denn das? Ich glaube, Gabriel Joran hat das, wie ich finde, sehr treffend als
das ist so ein intellektuellen, oder?
Intellektuellen Cosplay bezeichnet. Das ist halt Gelaber, also es ist halt so, das ist richtig, wenn du das so liest, du denkst so, ja, genau so hört sich das an, wenn die Doofen geschwollen reden, in der Hoffnung nicht so doof zu klingen und dann klingen sie nur noch döver am Schluss. Darum versuche ich, so wenig Fremdworte wie möglich zu benutzen.
Energieversorgung. EU-Kommission will Verbot für alle russischen Gasimporte. Ja, ja klar.
Ja, ja, also, sicher, aber
das hätten wir vor 3 Jahren machen
können. Ich wollte gerade sagen, musste erstmal die Ukraine 3 Jahre lang bluten, bis die dahin gekommen sind. Ist auch ein bisschen komisch.
Spätestens Ende 2027 soll kein Gas mehr aus. Und das ist jetzt die Drohung, oder was? Mhm. Ja, 1,5 Jahre brauchen wir den Wumms noch, aber.
Genau. Solange könnt ihr ja auch Preise erhöhen und an- und ausschalten. Ganz wie ihr wollt. Kein Problem.
Russland. Gas wird. Warte mal, derzeit deckt russisches Gas noch 19% des Gesamtbedarfs für Europa.
Ja, vor allem in Osteuropa kommt da ja noch.
Ist das eklig. Ja, und die ganzen Terminals, die der Herr Habeck hat bauen, ich fall die einfach.
Was regst du dich denn so auf?
Über die Gasimporte?
Weiß ich nicht. Über die Terminals.
Ja, weil manchmal hat der Habeck halt auch Scheiße gebaut.
Diese Terminals sind eine Versicherung. So, das ist mein größtes Problem mit diesen Flüssiggasterminals ist, dass alle immer nur, oh die Umwelt, oh das viele Geld, oh das brauchen wir ja wahrscheinlich gar nicht, da siehst du, wir hätten das gar nicht gebraucht, das hat auch so gut gegangen. Kinders, ihr zahlt alle Versicherungsprämien, um, wenn was passiert, abgesichert zu sein und genau das waren diese Terminals. Das ist unfassbar teuer, Versicherungen sind teuer. Und das war halt die Versicherung über die Energieversorgung unseres Landes.
Ja. Also ich glaube, das Gasterminal, was in Stade gebaut worden ist, ist zumindest anders kommuniziert worden. Da hieß es schon, da soll auch kontinuierlich was fließen.
Grüner Wasserstoff anlanden.
Ja. Ich weiß auch nicht. So, Russland. Jetzt mal Russland. Ja, Russland.
Russland, jetzt aber.
Was ist mit Russland?
Die Regierung will an Feuerpause zum Weltkriegsgedenken festhalten.
Alter.
Ich finde auch immer so geil. Ist doch scheißegal, was die russische Regierung sagt. Die lügen sowieso den ganzen Tag. Meldet das doch nicht noch.
Also erstens das. Zweitens, warum macht ihr es nicht einfach? Macht doch eine Feuerpause.
Genau, das ist das Nächste, ja.
Was soll denn dann passieren? Vielleicht nutzen die Ukrainer das dann irgendwie, um russische Stellung in der Ukraine wegzubomben. Ja, Pech. Dann geht da doch einfach so lange weg.
Geht da einfach weg.
Ja.
Geh weg. Das ist eigentlich ganz einfach. Geh weg. Russland, geh weg. So, geh nach Hause. So, geh nach Hause.
Genau.
Ja, nee, die behaupten ja, das wäre ihr Zuhause.
Ja. Geh in das andere Zuhause. Nicht in das falsche.
Geh, wo du wohnst.
Ey, Russland, geh doch, wo du wohnst. Handelsstreit mit USA. EU bereitet Gegenzölle vor. Was denn du schon wieder?
Sind die nicht so seit Wochen schon am Gegenzölle vorbereiten?
Nach Angaben von Sefcovic betreffen die neuen US-Zölle derzeit 70% der europäischen Exporte. Sollten weitere Branchen hinzukommen, könnten es 97%. Ist das so? Aha, die USA drohen unter anderem mit Sonderzöllen auf Pharmaprodukte und Halbleiter.
Das ist praktisch keine Meldung, oder? Das ist doch überhaupt keine Nachricht. Also was die USA für Zölle machen, das rotiert sowieso die ganze Zeit durch die Nachrichten.
Die EU, und dass die EU was vorbereitet, das
davon gehe ich aus, dafür bezahle ich die. Meldet das doch, wenn ihr wisst, worum es geht. Aber da steht ja überhaupt nichts drin in der Nachricht.
Nee, ich habe es auch gerade versucht zu verstehen, warum das da jetzt steht. Es ist einfach nur wieder was melden.
Verdacht auf Geldwäsche. Falsch. Verdacht der Geldwäsche. EU-Parlament hebt Immunität von AfD-Politiker Büstron auf.
Ist der jetzt nicht im Bundestag? Ach nee, das ist der andere, das ist der Kral.
Ich habe keine Ahnung. Ich komme da auch nicht mehr mit zurecht. Das sind alles, ich will das nicht. Ich will das
ist jetzt der erste AfD-Bundestagsabgeordnete aus der Partei ausgetreten.
Ne? Das ist auch so. Jetzt hat er es gemerkt. Ach nee, der ist ausgetreten, um sich, seine Familie und sein Umfeld zu schützen. Ich dachte, aha, interessant.
Aber naja, also er ist jetzt über die AfD in den Bundestag gekommen, ist aus der Partei und der Fraktion ausgetreten, behält aber sein Mandat.
Er ist bestimmt auch nicht jenseits des rechten Randes politisch einzuordnen. Das war eigentlich ein ganz normaler
jetzt, Sozialist. Jetzt, wo er rausgefunden hat, über die Presse, Das hat ihm gar keiner persönlich gesagt, aber über die Presse hat er herausgefunden, dass die ganze AfD als gesichert rechtsextrem eingestuft worden ist. Ja, da würde ich dann auch mir langsam Gedanken machen.
Das ist unglaublich so, ne?
Ja, so, und dass Herr Büstron jetzt nicht mehr immun ist. Ich meine, geimpft ist er eh nicht. Nahost. Israelische Luftwaffe greift Flughafen der jemenitischen Hauptstadt Sana'a an.
Aha. Sana'a an. Kann ich nachvollziehen. Also wenn jetzt Belgien ständig irgendwie Aachen oder Köln oder beides mit Raketen beschießen würde, würde ich wahrscheinlich auch dafür plädieren, den Flughafen von keine Ahnung, Brüssel, haben die einen Flughafen? Ja, haben die den Flughafen von Brüssel zu planieren. Jetzt irgendwie, kann ich nachvollziehen. Das ist eine der wenigen Dinge, die ich noch nachvollziehen kann bei Israel.
Ja, was die jetzt mit dem Gazastreifen vorhaben, dass sie alles, den annektieren wollen.
Ich komme da nicht mehr mit. Ich verstehe, ihr seid im Krieg. Ja? Der Gegner ist ein atypischer Gegner, sage ich mal. Aber Leute, wir haben ja auch schon mal mehrfach drüber gesprochen, dass ihr könnt nicht die Leute da verhungern lassen. Das geht nicht. Das geht halt nicht. Nee, ja, klar geht das. Ne? Hold my beer.
Es wird getan.
Aber das ist nicht, das geht nicht. Und ich weiß auch nicht, wie will man sowas, also wir räumen jetzt den nördlichen Gazastreifen, dann setzen wir uns da fest. Und wie will man sowas noch irgendwie. Es gibt ja diesen Begriff der deutschen Staatsräson, ne? Das Existenzrecht Israels ist die deutsche Staatsräson. Hm. Ja, das Existenzrecht Israels ist die deutsche Staatsräson, aber kann es noch zur deutschen Staatsräson gehören, was da gerade in Gaza passiert?
Auf gar keinen Fall.
Das weiß ich nicht. Die Antwort kann ich nicht geben.
Also,
traue ich mir nicht zu. Aber
also andersrum wäre die Frage, ist die Existenz Israels bedroht, wenn Israel das jetzt nicht tut?
Guter Punkt, ja.
So, und am Anfang dieses Krieges war die Existenz Israels durchaus bedroht, ne? Da sind irgendwie die größten Abschlachten.
Ich kann da auch dann irgendwie mit umgehen, dass die wie wild um sich schlagen oder irgendwie sowas, ne? In der ersten Reaktion, in der zweiten Reaktion vielleicht auch noch, aber das ist ja jetzt auch schon. Das ist ja jetzt nicht mehr
Momentum.
Wir wissen nicht, was wir machen sollen, darum hauen wir jetzt erstmal voll drauf oder so, sondern das ist ja planvoll, was da jetzt passiert.
Spätestens jetzt ist halt der Plan auch offenbar. Es gab ein Momentum vor kurzem, wo die palästinensische Bevölkerung im Gazastreifen demonstriert hat gegen die Hamas.
Ja.
Ne, weil die halt auch keinen Bock mehr hatten. Die waren auch nicht für Israel oder so.
Hat die Hamas irgendwie 3-4 Leute abgemurkst und dann waren die Proteste auch wieder vorbei.
Ja, aber also ich dachte irgendwie, die Israelis sind mit ihrem Geheimdienst irgendwie so gut irgendwie aufgebaut, dass sie so ein Momentum vielleicht dann auch nutzen können. Vielleicht kam das sogar von denen oder wer weiß das schon. So, und dann daraus irgendwie was stricken, was dann irgendwie tatsächlich zu Frieden führt. Weil es ist kein Frieden, wenn alle Palästinenser aus dem Gazastreifen vertrieben werden. Das ist dann Unterdrückung pur. So, oder tatsächlich dann Ausbeutung.
Naja, das wird jetzt, wenn man das jetzt aufdröseln würde, also wahrscheinlich. Also, wo willst du 2 Millionen Menschen hin vertreiben, ne? Also, gehen wir mal davon aus, also wir tun jetzt mal so, als gäbe es einen Landstrich, der ist fruchtbar, jada, 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 und die Palästinenser sagen, ja, komm, das hat ja alles keinen Zweck, wir hauen jetzt ab dahin. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Palästinenser dann in einem friedlicheren Frieden leben als jetzt und in den letzten 50 Jahren, die ist sehr hoch. Das ist der zynische Witz an der ganzen Sache.
Ich weiß nicht, Frieden ist doch erst, wenn alle sich gegenseitig verziehen haben.
Ja.
Also es ist Frieden zwischen Deutschland und Frankreich, weil wir uns verziehen haben, was wir uns angetan haben oder was wir denen angetan haben.
Ja, gut, aber das ist ja noch nicht mal, also Deutschland und Frankreich, das sind ja noch zwei Nationalstaaten, das ist ja nochmal ein ganz andere Konstellation.
Natürlich. Aber
die Palästinenser, die hatten ja noch nie einen Staat. Es gibt ja kein Palästina.
Das ist richtig.
Das aber vom Problem Prinzip ist ja,
stimmst also wenn du mir dazu? Also Frieden ist erst, wenn alle sich gegenseitig verziehen haben?
Nee, weil, darum sage ich, Deutschland-Frankreich ist ein schwieriger Vergleich oder ein schlechter Vergleich, weil wenn du nur nach Deutschland, nach innen guckst, wir leben im Frieden, zumindest weitestgehend. In der Ukraine ist Krieg, auf eine Art sind wir daran beteiligt, das ist schon wieder weniger Frieden als vorher. Aber was ja auch sehr wichtig ist, also die DDR zum Beispiel, die ist ja immer als Friedensland und die haben keinen Krieg geführt und so. Ja, doch haben sie, und zwar gegen die eigene Bevölkerung. Das finde ich gehört unbedingt bei Frieden noch mit da rein, dass jeder Einzelne auch im Inland friedlich leben kann. Also so ein, ja, wenn jedem die Menschenwürde nicht nur zugesprochen, sondern auch, wie nennt man das denn, freigehalten wird oder ermöglicht wird. So würde ich das eher denken. Und da hast du dann dieses mit dem Verzeihen sowieso drin. Und manchmal kann man halt auch gar nicht verzeihen. Und auch das ist in Ordnung. Ja, wenn das nicht dazu führt, dass man wieder Krieg führt, sei es gegen ein anderes Land oder gegen die Leute im Inland.
Also bei der Ukraine ging es ja auch lange Zeit darum, dass Scholz nicht gesagt hat, dass die Ukraine gewinnen soll, sondern Scholz hat immer nur gesagt, Russland darf nicht gewinnen.
Genau. So, er hat auch sehr lange gesagt, das ist Putins Krieg und dieser Krieg ist ein Verbrechen. Dass Putin ein Kriegsverbrecher ist, hat er sich auch nicht getraut zu sagen. Ich weiß nicht, ob er es dann später mal gemacht hat.
So, aber was ich immer komisch daran fand, war, dass, wie soll denn die Ukraine den Krieg gewinnen? Also was heißt denn dann gewonnen haben, dass sie halt, dass ihnen doch nichts weggenommen worden ist, dass sie doch nicht irgendwie vernichtet worden sind?
Dass die Russen aus ihrem Territorium
verschwinden. Das ist aber eine komische Definition von Gewinnen. Also wenn ich gewinne, dann spiele ich um etwas und habe am Ende irgendwas gewonnen. Ein Spiel, ein Punkt, ein Pokal, was auch immer. Und bei der Ukraine, da ging es natürlich darum, geht es immer noch, darum, dass die Ukraine nicht verlieren darf. Aber ein Gewinn stelle ich mir anders vor, als in meinem Land ist irgendwie sind sehr viele Menschen getötet, sehr viel Infrastruktur zerstört und sehr viel Leid entstanden. So, das ist ja nicht Gewinn. So, und diesen Verlust, den die Ukraine jetzt halt sowieso schon hat, so umzudichten, dass es ein Sieg am Ende ist, finde ich skurril. Stattdessen lass uns doch lieber drüber reden. Lass uns doch lieber darüber reden, was denn eigentlich Frieden bedeutet. So, und es ist kein Frieden, wenn wir Russland aus der Ukraine raus vertreiben und die aber dann zähneknirschend irgendwie hinter der Grenze stehen und mit den Säbeln rasseln, während in der Ukraine immer noch alles kaputt ist. Kein Frieden.
Wir reden ja über die Ukraine. So. Ja. Und wenn die Russen aus der Ukraine raus sind und die Ukraine wieder wie ein normales Land funktioniert, also wie vor der russischen Invasion, dann haben die da Frieden. Nee, egal, wer draußen steht und mit dem
weil
Säbel.
Weil sie Angst haben müssen, dass die Russen gleich wieder losziehen.
Sozusagen. Naja, dazu rüstet man ja auf.
Und weil die Schäden, die durch den Krieg entstanden sind, sind ja auch noch da.
Ja, aber die sind halt da. So, du kannst ja nicht sagen, Frieden ist erst, wenn alle Kriegsschäden beseitigt worden sind. Das funktioniert ja nicht. Also, weil dann wäre die Bundesrepublik Deutschland.
Zumindest müssen genügend Häuser und Krankenhäuser und also das muss ja wieder da sein, sonst leben die Leute nicht in Frieden, sondern in einer Kriegslandschaft. Naja, weil sie keine Häuser haben.
Die leben in Ruinen durch den Krieg entstanden, aber die Definition, da gehe ich nicht mit. Also, weil dann wäre in der Bundesrepublik Deutschland West in den 1990er Jahren noch kein Frieden gewesen, weil da gab es immer noch Kriegsschäden anzugucken. Also wo würdest
Da wohnten keine Menschen mehr drin.
Wo würdest du so einen Schwellwert ansetzen? Ab wie viel zerstörten Häusern ist, ne, also wie viele Häuser müssen zerstört sein, damit du sagst, das ist kein Frieden?
Ich denke gerade über den Begriff Zufrieden nach.
Ich würde also, das geht mir zu sehr durcheinander. Also das, also mit dem Verzeihen tue ich mich schwer. Ich würde eher sagen, es ist nicht nur die Abwesenheit von Kampfhandlungen natürlich, sondern es ist als Staat, als Volk, dass du als Volk und Staat selbstbestimmt sein kannst, also dass du souverän bist und bleibst, niemand diese Souveränität auf eine solche Weise in Frage stellt, dass dein Leben dadurch eingeschränkt wird. Also so, was jetzt dieser Trump mit Kanada macht, das kann den Kanadiern am Ende auch irgendwie egal sein erstmal. Das ist es sicherlich nicht, aber klar, wenn die Russen an der Grenze stehen und ständig Raketen rüberschießen oder die Hamas ständig Raketen nach Tel Aviv versucht zu schießen oder sowas.
Das ist sicherlich kein
Frieden.
Da sind wir uns alle einig.
Absolut, ist kein Frieden.
Genau, und solange Israel fürchten muss, dass im Nachbarland, was auch immer, ob das ein anderer Staat ist oder welcher Staat das ist, dass da halt Terrororganisationen existieren, die in ihrer Agenda drinstehen haben, wir wollen Israel und alle Juden vernichten. Das ist ja die Hamas und auch die Hisbollah. Die wollen das ja. Die haben den Genozid ja als Wunsch exklamiert.
Ja, da brauchen wir, ich finde, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren.
Also solange die vor denen Angst haben müssen, ist das halt auch kein Frieden. Also auch für Israel nicht. Ne? Also
jetzt wird dir jemand sagen, naja, die müssen ja keine Angst haben, die haben ja ihre Raketenabwehrsysteme und sind viel stärker und haben viel bessere Wirtschaft. Ja, ja.
Ja, doch müssen sie. Das wissen wir seit dem 8. Oktober. 7. Oktober, 8. Oktober, was auch immer.
Ich würde nochmal über, weil du eben sagtest, ja, was heißt denn gewinnen? Also gewinnen ist ja Gewinnen passiert ja innerhalb eines Spiels. So. Und auch das ist zynisch. So ein Krieg ist ja im Grunde ein Spiel. Also Krieg unterscheidet sich von Spiel in nur ganz, ganz wenigen Stellen. Beim Spiel sterben für gewöhnlich keine Menschen, weder Soldaten noch Zivilisten. Es wird auch für gewöhnlich nichts zerstört, kein Eigentum, kein Territorium und so weiter. Es gibt keine Umweltschäden und so.
Aber es sind schon Ehen kaputt gegangen, weil sie Siedler gespielt haben.
Aber ein Spiel zeichnet sich ja dadurch aus, dass es einen Anfang und ein Ende hat und dass es innerhalb dieses Anfangs und des Endes Regeln gibt, also da gelten Regeln, die außerhalb des Spiels nicht gelten. Ja, daran erkennt man ein Spiel. Darum fand ich auch immer zum Beispiel, dass Pokémon kein Spiel war, weil es kein Ende kennt. Aber anderes Thema. So, jetzt im Krieg hast du das genauso. Der hat einen Anfang und ein Ende. Meistens ein bisschen diffuser als bei einem Spiel, wo du sagst, so, es geht los und jetzt hat der Letzte seinen Preis eingesackt oder sowas. Aber du hast halt einen Anfang und ein Ende. Und innerhalb dieses Anfangs und des Endes, da gelten bestimmte Regeln, die in Friedenszeiten, also außerhalb dieses Kriegs, nicht gelten. Und wenn du davon ausgehst, dann ist Gewinnen, dass dieses Spiel auf irgendeine Art und Weise zu deinen Gunsten ausgeht. Und zugunsten der Ukraine ist nur eine einzige Sache, und zwar, die Russen müssen raus. Und das ist dann auch gleich Gewinnen.
Souveränität wiederherstellen. Ja gut, und wenn du sagst, eine Sicherheitsgarantie auf irgendeine Art und Weise, Aufrüstung, NATO-Anschluss, am besten eine Sicherheitsgarantie, die auch Russland unterschreibt und zu denen sie sich verpflichten, weil sie sonst irgendwie...
Das haben sie 1994, war das, wo sie das schon mal gemacht haben und nicht gehalten haben, ihr Versprechen.
War das nicht sogar 2015?
War das 2015? Nee.
Nee, das, wann hat die Ukraine die Atomwaffen abgegeben? Das war das nicht 2015?
93, 94 müsste das gewesen sein. Das war in den 1990er Jahren.
Das ist noch nicht so lange her.
Doch. Was du meinst, ist das Minsker Abkommen, was damals Angela Merkel ausgehandelt hat, nachdem die Russen sich die Krim illegal genommen hatten.
Atomwaffen. Budapester Memorandum.
Minsk 2 war 2014, warte mal, Minsk 2 Abkommen 2014. Ja, was du meinst, du verwechselst gerade mit Minsk 2. Und das mit den Kernwaffen, das war in den 90ern. Und da gab es ja Sicherheitsgarantien von UK, von den USA und von Russland. Und die Russen haben sich nicht dran gehalten und die Amerikaner sind auf dem besten Weg dahin sich nicht dran zu halten. Aber das wäre Gewinnen. Die Kampfhandlungen sind zu Ende. Die Russen haben sich auf ihr eigenes Territorium zurückgezogen. Und provozieren
da auch nicht wirklich dazu. Also nee, wenn es
provozieren auch nicht weiter. So, jetzt kann man, warte. Ja. Provozieren idealerweise auch nicht weiter. Was sie natürlich nicht tun, aber Russen provozieren immer. Aber, ne, so, die, sagen wir mal, die russischen Provokationen sind, kann man abtun. Die sind nichts wert. Die sind keine echte Gefahr, sondern es ist einfach nur Maulheldentum. Davon gehen wir mal aus. So, dann hat die Ukraine gewonnen. Ja, weil die Ukraine hat ihren Willen bekommen. Die Russen raus. Die Russen haben verloren, weil die haben ihren Willen nicht bekommen, weil für die Russen würde Gewinnen bedeuten, dass die Ukraine ihre Souveränität verliert auf irgendeine Art und Weise. So, wenn du diesen Zustand hast, also wenn die Ukraine gewonnen hat, dann glaube ich, kann man erst wirklich darüber reden, was Frieden bedeutet. Und zwar in diesem speziellen Fall für die Ukraine.
Ja, du hast recht. Also
stimmt, darum finde ich das mit
dem Verzeihen gehört nicht notwendigerweise dazu. Ja. Gewinn, je nachdem, wie man Gewinn definiert, ist das natürlich eine Möglichkeit.
Ja. Aber Gewinn ist ja immer, dass du, also was du meinst, ich verstehe schon, das ist im ökonomischen Sinne ein Zugewinn, ne? Ein Wachstum, eine Verbesserung der Verhältnisse, wobei auch das eine Verbesserung der Verhältnisse wäre, wenn die Russen jetzt einfach aufhören und abhauen würden.
Auf jeden Fall.
Ne? Ja. Also das, alleine schon, weil die armen Ukrainer dann nicht mehr mit diesem schwachsinnigen Trump irgendwie rumkaspern müssten. Das würde mir sowas von auf den Geist gehen, glaube ich.
Vielleicht haben ja die Kardinäle eine Idee, was Frieden eigentlich ist.
Hast du? Ja.
Du bist dran.
Ich bin dran.
Ich habe Sanaan angesagt.
Sanaan. Vor Papstwahl. Hast du das mitgekriegt? Dieser eine Kardinal, der noch auf den letzten Drücker sein Geburtsdatum gefälscht hat, damit er 79 ist und mitwählen darf und nicht 80. Auch super. Kardinäle senden weltweiten Friedensappell.
Ach, ist er gegen das aktives oder passives Wahlrecht?
Ne, der darf halt nicht da rein. Und jeder, der da drin ist, kann ja auch gewählt werden, oder nicht? Habe ich Konklave nicht verstanden? Um Gottes Willen. Ich habe Gott gelästert. Ich habe Gott gesagt. Ich habe schon wieder Gott gesagt.
Entschuldigung, sag doch mal die Meldung bitte.
Kardinäle senden weltweiten Friedensappell.
Ja, was heißt denn das jetzt?
Nichts heißt das.
Was haben sie denn gesagt?
Weil ich meine, die Kirche,
Ja? Ruhet in Frieden, haben sie gesagt, Friedensappell.
Wenn man sich jetzt mal, also wenn wir unser Gespräch von vorhin dahin weiterführen, ne, was ist denn eigentlich die Kirche? Ist die Kirche friedlich? Oder ist das, was sie mit Kindern veranstaltet haben über die letzten Jahrzehnte, und ich bin sicher, wir werden auch die nächsten Jahrzehnte auch noch über diese Missbräuche hören, ist das schon kein Frieden mehr? Dürfen Menschen so einen Friedensappell überhaupt senden, wenn sie zu einer Organisation gehören, die systematisch Missbrauchsfälle verschleiert, verleugnet, verirgendwas hat? Finde ich schwierig.
Versuche ich jetzt, die Kirche in Schutz zu nehmen? Ich glaube
nicht. Ja, versuch mal, mach mal.
Also ich habe kurz überlegt, ob ich das irgendwie versuchen könnte. Ich will das eigentlich gar nicht. Das Einzige, was mir einfallen würde, ist, nenne mir eine Organisation, die das nicht verschleiert. Ne? Also der DFB klar. Zum Beispiel. Ja, ja, also ich nicht, dass ich dem DFB irgendwas...
sendet auch keine Friedensappelle.
Oh doch, doch. Also es ist Marketing, aber das ist es bei den Kardinälen ja wahrscheinlich
doch,
auch.
Oh doch, mein Freund.
Die sagen doch auch immer hier, gibt Rassismus keine Chance, und die machen ständig so Friedensauf. Ja, doch, 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 doch. Also die tun zumindest so, als sei denn das wichtig. Tatsächlich ist das natürlich Marketing oder das, was du immer als Corporate Responsibility.
Das bezeichne ich nicht so, sondern das nennt man so. Das ist Corporate Social Responsibility.
Genau, du sagst immer, Corporate Social Responsibility ist genau das halt, Marketing.
Genau, CSR ist PR. Ja.
Ist es meistens wohl auch. Aber bei der Kirche ist vielleicht ein bisschen weniger so als bei dem DFB. Na, zumindest, ich glaube, Kindesmissbrauch ist halt leider ein gesellschaftliches Problem. Und dass diese Gesellschaft vor der Kirche nicht Halt macht, das würde man sich wünschen, weil das sind immerhin Menschen, die sich viel mit Moral und Ethik und so auseinandergesetzt haben. Ist aber nicht der Fall. Genauso wünscht man sich ja auch von Polizisten, dass sie alle auf dem Boden des Grundgesetzes stehen, ist aber nicht der Fall. Man wünscht sich auch, dass es beim Fußball wirklich im Sport geht, ist halt leider nicht der Fall.
Der Unterschied zu Polizisten ist, die kannst du rausschmeißen. Ja, Kirche kannst du nicht rausschmeißen.
Also ich kann Polizisten nicht rausschmeißen.
Naja, ja.
Also wirklich nur sehr indirekt. Ich kann wählen und genau. Wahl. Also,
aber es gibt immerhin Mechanismen bei der Kirche. Welche Mechanismen gibt's da? Also das ist, ich denke immer, wenn hier bei mir um die Ecke
Konklave.
In der Moschee sowas passieren würde, würde das SEK einreiten.
Ja.
Das ist immer so für mich ein bisschen der Maßstab. Ich denke immer, wenn das in einer muslimischen Gemeinde passieren würde, was in der Kirche anscheinend sogar weltweit passiert, da würde sowas von mit zweierlei Maß gemessen.
Und da gebe ich dir recht, die Kirche ist in einem unangemessenen Maße geschützt vor tatsächlich gesellschaftlichem Einfluss, gesamtgesellschaftlichen Einfluss. Das haben alle anderen nicht. Ja. Und vielleicht hat die Klöckner dann doch recht.
Das ist aber auch, was ich da jetzt gerade versucht habe mit Frieden und Kirche und so, das ist aber schon auch eine intellektuelle Wolte, die eigentlich nicht wirklich redlich ist.
Ach, müssen wir das denn sein?
Nö.
Steht hier nicht in der Beschreibung vom Podcast.
Ja, steht in der Jobdescription.
Du hast mir das aber nicht verkauft.
Hier. Genau, so nicht, Freundchen.
Ja, mal gucken, ob die ihren Frieden finden. Und nachdem wir jetzt Habemus Papam Germanicam haben.
Die sind alle so alt, das kann sein, dass einer während des Konklave stirbt. Das finde ich so krass. Also, weißt du, kann auch mit 50-Jährigen passieren, aber die sind halt alle 100.
Das hätte heute im Bundestag auch passieren können. Bei der Kanzlerwahl gestorben.
Alter Vater.
Die sind auch nicht alle jung. Also da sind zwar junge Menschen mit dabei, jüngere als die Kardinäle.
Irgendjemand muss ja die alten Säcke reanimieren, wenn die umfallen.
Ja. Wo wir gerade bei Kardinälen sind. Staatsanwaltschaft Köln. Keine Anklage gegen Kardinal Wölki, aber Geldauflage.
Johannes 8,32. Und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Herr Wölki hat sich dazu entschieden, lieber eine Auflage zu zahlen, damit das Verfahren eingestellt wird. Ach Leute, das ist eine Heuchelei immer alles.
Ja, ich, also 22.000 Euro, zahlt er, damit jetzt nicht irgendwie geprüft wird, wann er eigentlich wusste?
Ja, damit das Verfahren eingestellt wird.
Ja.
Also, weil wer weiß, was beim Verfahren passiert. Ne? Ich hatte das ja mal, also das war sehr spannend. Ich hatte ja mal, hatte ich glaube ich auch schon mal erzählt, dass ich irgendwann 1999, 2000 irgendwie tatsächlich versehentlich Steuern hinterzogen habe. Daraufhin das Finanzamt für Fahndung und Strafsachen sich bei mir gemeldet hat und gesagt hat, also nicht Freundchen, hier Steuerhinterziehung, Anklage. Ich so, bitte was? Ich habe das doch alles, hab der Frau auch erklärt, warum, ne? Was da passiert ist und so. Sagt sie, ja, das kann ich absolut nachvollziehen, aber Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Sie haben Steuern hinterzogen, dafür werden Sie vor Gericht gestellt. Allerdings können Sie, also es ging um eine Steuerschuld von 1.300 Euro.
Mark.
Wahrscheinlich sogar Mark. Also das hat sich auch länger gezogen. Also das Finanzamt für Strafsachen, das hat sich auch irgendwie, ich glaube, anderthalb Jahre oder zwei Jahre später erst gemeldet. Also ich dachte, das wäre alles schon gegessen. Weil das Finanzamt schickte einen Bescheid und sagt, nee, stimmt nicht, was du erklärt hast, du musst jetzt 1.300 Euro mehr zahlen. Also ich dachte, dann zahle ich halt 1.300 Euro mehr. Dann habe ich mich halt vertan, so ist es manchmal. Stellt sich raus, sagte dann auch mein Steuerberater, nee. Das Finanzamt ist nicht dazu da, Ihnen zu helfen, Herr Klein. Ja, dann habe ich, ne,
Satz, aber sie tun nicht erstaunlicherweise also, trotzdem oft. Ja, also natürlich. Wenn du beim Finanzamt anrufst, ja, dann kriegst du meistens.
Kein Behördenkontakt in meinem Leben ist bisher freundlicher und hilfsbereiter gewesen als mit dem Finanzamt. Das ist echt interessant, ja. Und neuerdings seit ein paar Jahren auch die Berliner Bürgerämter, wenn man da anruft. Okay. Das ist auch erstaunlich, wie freundlich die sind und wie nett.
Dann rufe ich da auch mal.
Super. Ja, mach mal. Jedenfalls sagte dann die Dame von der Steuerfahndung, sagt halt, ja, nee, das ist also so, bla 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 bla. Aber ich biete Ihnen an, das Verfahren gegen eine Auflage von 2.000 Euro einzustellen. Da habe ich gesagt, wie, ich soll nochmal 2.000 Euro zahlen? Sagt sie, ja, schon Strafe. Ne? Ich, aber ich habe doch die Steuern schon zurückgezahlt. Das ist ein ganz anderer Vorgang. Also, sie können das auch, sie müssen das nicht bezahlen, dann geht das Ganze vor Gericht. Und ich garantiere Ihnen, Sie werden wegen Steuerhinterziehung verknackt, weil Sie haben Steuern hinterzogen, kann man ja sehen. Und dann sind sie vorbestraft. Ich so, okay, wohin soll ich das überweisen?
Ja,
und seitdem und kurz danach war das, glaube ich, auch erst mit Helmut Kohls Spendern, wo er irgendwie Schwarzgeld hatte, weiß der Geier woher.
Geldkoffer.
Genau, und behauptet hat, das hätten anonyme Spender ihm übergeben und so. Und da musste er dann auch, ist er dann ja auch angeklagt worden in diesem Zusammenhang und musste dann, ich glaube, eine Auflage von 2 Millionen zahlen. Genau, die er dann von angeblich anonymen Spendern bekommen hat, was ihm irgendwie niemand wirklich geglaubt hat. Und darüber haben sich alle so aufgeregt. Ja, die Großen lässt man laufen, die Kleinen hängt man. Und seitdem sage ich immer, wenn sowas ist, nee, die Großen lässt man auch nicht laufen, die Kleinen lässt man genauso laufen, nur mit kleineren Summen. Das fand ich irgendwie sehr lehrreich so für meine persönliche Entwicklung, dass ich diese 2.000 zahlen musste.
Also ich hatte ja den gleichen Dialog mit dem Mann vom Bauamt, weil ich ja angezeigt worden bin und dann eben auch dieses Bauvergehen begangen hatte. Und der hat auch gesagt, natürlich kannst du vor Gericht gehen oder wenn du dem hier nicht zustimmst, dann geht das vor Gericht, weil wir dich halt hier anklagen. Und wie das Gericht entscheidet, das wissen wir nicht. Er hat nicht gesagt, dann bist du auf jeden Fall irgendwie vorbestraft, weil... denn es gab ja tatsächlich auch die Aussage von der Mitarbeiterin im Bauamt, die zugegeben hat, mir eine falsche Information gegeben zu haben, aufgrund derer ich ja dieses Häuschen gebaut habe.
Steht das eigentlich noch?
Das steht noch. Okay. Es gibt jetzt einen Aufstellungsbeschluss der Gemeinde Karkensdorf, dass ein B-Plan erstellt werden soll. Dieser B-Plan ist in der letzten Bauausschusssitzung vorgestellt worden. Ich war auch da. Es war ziemlich erniedrigend. Für mich, weil halt die Causa Bayer da sehr explizit irgendwie berücksichtigt worden ist, dass genau das Gartenhaus, wie es da steht, dann stehen bleiben darf, aber nichts weiter gebaut, weil man könnte ja das und jenes und so.
Genau,
und,
weil der Bayer, der ist ja so ein...
Der Bayer will sich ja bereichern.
Linker Vogel ist das.
Der Bayer will ja noch da ein Haus für seine Kinder bauen oder so.
Wenn die wüssten, dass du das längst alles unterirdisch fertig hast, ne?
Ja, so, und dann steht da nochmal drin, ja, und an der Grenze zum Kassenstieg, also nach Süden hin, da zum Park, muss dann eine Hecke gepflanzt werden, ne, als ob da nicht schon eine ist. aber mit einer genauen Liste von Pflanzen, die dort gepflanzt werden müssen.
So. Was soll das? Ist das, um dich zu gängeln, oder ist das ein normaler Vorgang für diese Bürokratie?
Also wenn ein neuer B-Plan erstellt wird, ein neuer Bebauungsplan erstellt wird, dann steht da meistens auch drin, was an Bepflanzung mit auf die Grundstücke soll. Und da kann auch drin stehen, was da für eine Hecke gepflanzt werden soll.
Okay.
So, damit man halt mit heimischen Gehölzern da arbeitet und nicht alle mit Kirschlorbeer wie auf dem Friedhof.
Ja, das
weil Kirschlorbeer ist halt eine Scheißpflanze, die halt der Natur wirklich nichts Gutes beiträgt, so ungefähr. Ja, kann ich dann auch nachvollziehen. Und viele von den Pflanzen, die auf der Liste sind, stehen da schon. So, aber es ist irgendwie so, ist sogar öffentlich einsehbar. Wenn man auf tosted.de geht, kann man da unter irgendwo Politik finden und dann da Gemeinde Karkensdorf.
Warum muss da ein neuer Bebauungsplan erstellt werden? Warum gibt es nicht die Möglichkeit, dass irgendjemand da sagt, ja, dieses eine Ding genehmigen wir?
Das geht nicht, weil es Außenbereich ist. Das war ja damals die große Erkenntnis, dass das gar nicht zum Dorf quasi gehört.
Es ist in diesem Land möglich, dass ein korrupter Minister Firmenfusionen erlaubt, entgegen aller Ratschläge, und der danach dann aus dem Amt scheidet und in den Aufsichtsrat oder was auch immer das war, eben dieser Firma, der er diese Fusion genehmigt hat. Wenn das möglich ist, dann muss es doch möglich sein. Also wenn diese
das
sogenannte
ist Wirtschaftskompetenz.
Das ist Ministererlaubnis. Wenn der Minister sowas erlauben darf, warum darf das nicht der Bürgermeister?
Das heißt dann hinter Wirtschaftskompetenz und Baurecht hat aber da mit erstmal nichts zu tun. Das Baurecht ist halt so, wie es ist. Ja. Und außerhalb von Bebauungsplänen darfst du halt nichts bauen. So, im Außenbereich darfst du halt erstmal nichts bauen. Da gibt's auch ganz viele Dokumentationen dazu. Irgendein Typ hat sich irgendwie eine alte Pferdescheune irgendwo auf einer Wiese gekauft und wollte da irgendwie einen Betrieb einrichten. Geht halt nicht, weil dort kein Dorf ist, kein Innenbereich. So, ich habe ja tatsächlich damals den Antrag gestellt, mach doch bitte einfach eine Änderungssatzung, dass es Innenbereich ist.
Ja.
Nur weil Innenbereich ist, heißt nicht, dass man unbedingt einen Bebauungsplan braucht.
Ja.
Sondern im Innenbereich wäre es dann tatsächlich so, wie du sagst, da kann man dann im Einzelfall, da muss man dann einen Bauantrag stellen, und da, weil es keinen Bebauungsplan gibt, ist halt nicht ganz klar, was genehmigt wird. Der Bebauungsplan ist im Wesentlichen dazu da, dass Bauherren, also ich, Sicherheit haben, was sie denn bauen können.
Ach so, verstehe. Okay, das heißt, da steht dann, hier ist der Innenbereich, im Innenbereich dürfen Häuser gebaut werden mit 1,5 Geschossen, die nicht länger als 10 Meter sind oder sowas. Der Außenbereich ist null geregelt, das heißt, egal was du in den Außenbereich stellst, verstehe.
Das geht nicht. Außenbereich geht gar nicht. Innenbereich geht prinzipiell. Und mit Bebauungsplan weißt du schon, bevor du das Grundstück kaufst, was du da prinzipiell bauen darfst.
Ja,
du musst dann trotzdem noch eine Bauanzeige stellen und sagen, ich baue das hier jetzt übrigens. Und solange das im Rahmen des Bebauungsplans ist.
Ist das genehmigungspflichtig, oder?
Ist das dann, wird das dann genehmigt. Auf jeden Fall genehmigt. Weil
das heißt, halt sie erweitern für dich jetzt den Innenbereich sozusagen.
Erstens das, aber zweitens machen sie außerdem auch noch einen Bebauungsplan, damit sie festschreiben können, was ich alles nicht darf. Also, dass ich da eben kein Haus bauen darf. Das ist für mich okay, ist aber überhaupt nicht nötig. Also dieser Bebauungsplan ist wahnsinnig viel Aufwand. Das Planungsbüro, das den Entwurf erstellt hat, hat dafür schon wahrscheinlich irgendwie eine große Summe von der Verwaltung bekommen, weil das halt Aufwand ist, sowas zu erstellen. Und auch das jetzt durch die Gremien zu kriegen, Bauausschuss, Gemeinderat, hast du nicht gesehen, muss ausgelegt werden, muss öffentlich ausgelegt werden.
Damit kann alle ich Einspruch Bürger, einlegen dann noch?
Kannst du Einspruch einlegen, also als Bürger kannst du das, musst du schnell nach Karkensdorf ziehen, dich irgendwo melden und dann kannst du das. Weiß nicht, kannst du auch so.
Ja, irgendein CDUler finde ich, dem ich was zustecke.
Schreibst du Mareike eine E-Mail, die neue Bürgermeisterin, dann eine E-Mail von Herrn Klein aus Berlin, dass das nicht geht. Aber dieses Gartenhaus könnte dort auch stehen bleiben ohne Bebauungsplan. Dann müsste ich nur, also wenn es eine Änderungssatzung gäbe, das ist jetzt Innenbereich, aber wir machen keinen Bebauungsplan, dann müsste ich halt einen Bauantrag stellen. Aber dann könnte ich einen Bauantrag stellen. Ich kann keinen Bauantrag stellen, solange es Außenbereich ist.
Du hast mich verloren. Also nochmal, weil du sagtest, jetzt ist
es Innenbereich.
Du sagtest gerade, weil jetzt ist Innenbereich. Es ist das Haus steht jetzt im Innenbereich? Nein, es steht im Außenbereich.
Jetzt steht es im Außenbereich.
Okay.
So, es gibt zwei Möglichkeiten, es zu Innenbereich zu machen. Erstens, Änderungssatzung nach Paragraph 63 oder so des Bebauungsbaugesetzes Niedersachsens.
Dann wäre es aber...
Dann ist es der Innenbereich.
Ich muss versuchen, das zu verstehen, darum muss ich das formulieren, entschuldige.
Ja.
Wenn die das machen würden, also die Änderungssatzung machen würden und sagen, das ist jetzt Innenbereich, dann würde aber der alte Bebauungsplan für den neuen Innenbereich mitgelten.
Nein.
Und du könntest da tatsächlich ein Haus für deine Tochter hinstellen?
Nein.
Okay, warum nicht?
Weil Bebauungspläne immer eine feste Grenze haben. Die sind immer für genau ein Gebiet. Ne? Es gibt auch hier für Karkensdorf gibt es 17 verschiedene Bebauungspläne.
Ja, aber wenn die... Das heißt, es wäre ein zusätzlicher Innenbereich, der an deinen Innenbereich angrenzen würde.
Richtig.
Mit einem neuen Bebauungsplan nur für diesen zusätzlichen Innenbereich.
So wird es jetzt kommen. Aber genau dieses Letztere ist gar nicht notwendig. Dass da ein Bebauungsplan erstellt wird, ist einfach nur damit, ich mag jetzt gar nicht öffentlich spekulieren, ehrlich gesagt. Ich habe natürlich eine Theorie.
Vermutlich hat die mit persönlichen Animositäten zu tun.
Hat mit persönlichen Zielen zu tun. Eins der Ziele ist sicherlich, dass ich hier eben mich nicht bereichere und dass ich hier kein Haus für meine Kinder hinbaue oder ein Hochhaus für Flüchtlinge.
Aber das können die doch auch im Bauantrag regeln.
Richtig. Genau. So,
die schreiben auf, was verboten ist.
Schreiben auf, was alles erlaubt ist und alles andere ist halt verboten.
Ja.
So, tatsächlich hätte es gereicht, eine Änderungssatzung zu beschließen.
Ja.
Das wäre in einer Sitzung wahrscheinlich gegangen. Dann ist es Innenbereich.
Ja.
Und dann kann ich halt einen Bauantrag stellen und der wird dann halt Fall für Fall entschieden. Geht das, geht das nicht?
Und warum haben die das nicht gemacht? Warum machen die da so einen Aufriss? Nur um dich zu gängeln?
Erstens dauert es dadurch bedeutend länger und wir leiden länger.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das Ziel ist. Das kann ich natürlich nicht unterstellen.
Dann unterstelle ich das.
Was soll's machen? Es geht dann drum, auf der gleichen Fläche. Also das ist ja nicht alles mein Grundstück hier, sondern ein Teil der Wiese gehört Ingo, unserem Nachbarn, dem Cousin von meiner Frau. Und der größte Teil gehört der Gemeinde. Da, wo jetzt der Kassenstieg ist, also der Park, das haben wir an die Gemeinde verkauft, damit die Gemeinde da diesen Park errichten kann. Und in dem Park steht übrigens eine Vergnügungsbank, also so eine Bank, die sich drehen kann. Das ist einfach keine Parkbank, sondern das ist so ein, weiß nicht.
Vergnügungssteuerpflichtige Bank.
Eine vergnügungssteuerpflichtige Bank, für die man vermutlich auch einen Bauantrag gebraucht hätte, den man aber gar nicht hätte stellen können, weil es ja Außenbereich ist. Aber niemand zeigt die Gemeinde an. Vielleicht hat ja jemand Nein.
Nö, vielleicht hat ja, warum machst du es nicht?
Ich tue es nicht.
Nicht?
Weil dann zeigen die nicht jemand, der seine Nachbarn anzeigt,
ja,
auch wenn sie Bürgermeister sind.
Ja,
das gehört sich einfach.
Nee, stimmt, ja.
Weil ich anständig bin.
Aber trotzdem, ich verstehe trotzdem nicht,
Laber-Podcast mit Anstand.
Ich verstehe trotzdem nicht. Also du kannst eine Änderungssatzung beschließen?
Ja.
Ich verstehe das nicht. Jetzt geht der Gemeinderat hin und sagt, wir machen eine Änderungssatzung. Das Stück Land da bis zu Tobis Grenze, das ist jetzt nicht mehr Außenbereich, sondern das ist jetzt Innenbereich. Das heißt, da darf gebaut werden und darum darf der Tobias da sein Haus hinstellen. Zack, bumm, Sitzung geschlossen. So. Was sie aber stattdessen machen ist, sie beschließen eine Änderungssatzung, die einen neuen Innenbereich definiert. Also einen ganz neuen Innenbereich. Also,
das ist in beiden Fällen also
ein neuer. Ich verstehe den Unterschied nicht, außer dass sie jetzt ein Ding beschließen, in dem viel stärker feingesteuert ist, was gebaut werden darf und was nicht. So habe ich das jetzt verstanden. Normalerweise würde da halt stehen, du darfst hier, wie ich eben sagte, anderthalb geschossig, Satteldach und so.
Nee, darfst du eben nicht. Also, Änderungssatzung ohne Bebauungsplan,
ja.
Da steht dann nicht drin, dass ich irgendwas darf. Also das Einzige, was ich dann darf, ist einen Bauantrag stellen.
Ach so.
Ja? Das heißt,
Ich hatte es so verstanden, dass der Innenbereich, wenn es ein Innenbereich ist, dann gibt es auch quasi automatisch einen Bebauungsplan.
Nein,
und an den haben. Okay. Das ist ja noch absurder. Die schreiben da jetzt hin, hier darf gebaut werden, aber nur Holzhäuser in dieser Größe, meinetwegen. Was machen die denn dann, wenn die Gemeinde sich aus irgendeinem Grund überlegt, genau da jetzt ein Neubaugebiet hinmachen zu wollen? Da müssen die schon wieder die Satzung ändern.
Das stimmt, also das müssten sie, das wollen sie nicht, die Gefahr besteht, glaube ich, nicht.
Okay.
So, tatsächlich für die Wiese von Ingo ist vorgesehen, dass da zwei Baugrundstücke hingeplant werden können. Mhm. Das hat Ingo zwar gar nicht vor, also dadurch wird Ingo bereichert, das ist auch gut so, das finde ich nicht verkehrt, weil da ist eine Straße, da ist eine Baulücke, das ergibt gar keinen Sinn, dass da keine Häuser gebaut werden dürfen. So, aber Ingo hat das halt gar nicht vor. Wenn er es aber irgendwann mal vorhat, dann ist es natürlich gut, wenn der Bebauungsplan da schon ist. So, nee, weiter rede ich nicht.
Weiter reden wir im Nachgespräch. Ja. Das Wetter. In der Nacht in der Mitte und südlich der Donau bewölkt, örtlich etwas Regen, sonst teils klar, Tiefstwerte 9 bis 0 Grad. Morgen südlich der Donau zeitweise Regen, in Hochlagen der Alpen Schnee, sonst wechselnd bewölkt, vereinzelt Schauer. Im Norden und Nordosten teils sonnig, Höchstwerte 14 bis 19 Grad. Am Donnerstag im Süden bewölkt mit etwas Regen, sonst teils wolkig, teils länger sonnig, trocken bei 9 bis 19 Grad. Und die weiteren Aussichten jetzt mit Tobias Bayer.
Am Freitag im Süden wechselnd bewölkt, vor allem an den Alpen etwas Regen. Im Nordosten einzelne Schauer, sonst heiter bis wolkig. Im Nordwesten und der Mitte auch sonnig. 11 bis 22 Grad. Da gibt's sie doch, die Mitte gibt's. Du sagst mal, die Mitte gibt's gar nicht.
Doch, die gibt's. In der Mitte steht ein Tisch. Das war der Realitätsabgleich. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank.
Ist nicht tot.